was passiert denn eigentlich, wenn das Kind nicht haftet und wenn du deine Aufsichtspflicht Genüge tust, also auch nicht haftest?
Dann hat derjenige, der geschädigt wurde, Pech gehabt.
Der nimmt sich ein Steinchen und malt Herzen auf die Motorhaube.
Wo ich dachte, ich wandere am nächsten Tag in den Knast und die Cops holen mich aus der Grundschule ab.
Schadenfreude. Dein praxisnaher Podcast für mehr Freude im Schadensfall. Mit Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf und Ex-RTL-Versicherungsdetektiv Timo Heidmann.
Bevor es losgeht, check mir kurz 30 Sekunden deiner Zeit. Niemand hat Bock auf Versicherung, obwohl jeder eigentlich weiß, wie wichtig das Thema ist. Wenn auch du also in dieser Folge wieder was gelernt hast, dann abonniere uns und lass auch eine kleine Bewertung da, egal ob bei Spotify, Apple oder wo auch immer du gerade zuhörst. Bei YouTube auch gerne liken und kommentieren, auch wenn es vielleicht nur für den Algorithmus ist. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Je mehr Aufmerksamkeit und Interaktion dieser Podcast bekommt, desto mehr Menschen finden ihn und desto mehr Leute verstehen endlich, wie Versicherungen in der Praxis wirklich funktionieren und welche Fehler sie selbst vermeiden können. Dich kostet es keinen Cent, aber du sorgst mit uns zusammen für mehr echte Versicherungsaufklärung. Danke dir und jetzt zurück zum heutigen Versicherungsfall.
Basti, mein Lieber, ich grüße dich.
Timo, hi.
Hi. Bist du wieder etwas fitter oder läuft die Nase immer noch?
Sie ist am Trocknen.
Du trocknest aus, okay. Ja. Da versuchen wir mal, dass es heute nicht ganz so trocken wird, inhaltlich, damit das nicht zusätzlich noch austrocknet. Aber bevor wir einsteigen, sag mal, welches Randgeschehen beschäftigt dich heute?
Heute beschäftigt mich insbesondere mein neuer Firmenwagen, den ich übermorgen abholen darf, tatsächlich. Und ich freue mich mega drauf, weil ich noch nie so ein Auto hatte. Also ein cooles, deutsches, hochwertiges Auto.
Boah, ja, warte mal, ich weiß ja nichts. Was ist ein cooles, deutsches, hochwertiges Auto?
Ja, da gibt's ja ganz viele, da kommst du jetzt niemals drauf.
Komme ich nicht drauf? Okay, aber hat's vier Ringe vorne drauf?
Nee.
Nee, dann eher ein Stern.
Nee.
Auch nicht.
Es hat eine bayerische DNA.
Ach, BMW, aha. Ein Elektro-BMW, ich finde ja die modernen, die haben diese brachiale Front. Also die finde ich ja gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Ja, so eine ist es. Aber es ist
7er Langversion mit Chauffeur oder was?
Habe ich mir auch angeguckt, weil da hast du unglaublich gute Deals bekommen. Aber ganz, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein Auto, das fährst du nicht selbst, da bist du gefahren. Und das war
aber. Du musst noch ein bisschen arbeiten.
Das war mir zu wild. Ja, das war mir zu wild, die Kiste. dieser E7, ja. Nee, auf alle Fälle, es ist halt ein SUV. Hatte ich noch nie so ein großes Auto. Und ich hadere gerade mit mir, ob ich mich jemals wieder traue, mit diesem Auto dann in die Münchner Innenstadt zu fahren. Geschweige denn in irgendein Parkhaus in der Münchner Innenstadt, weil ich behaupte schon, dass ich ein guter Autofahrer bin. Aber manche Dinge sind halt einfach nicht ausgelegt in Deutschland für so größere Autos.
Ganz Deutschland weiß ja jetzt, dass du Idealfahrer bist, oder? Wir sprachen ja jüngst.
Zumindest nach einer der letzten Folgen, das ist richtig, ja. Ja, das muss ich jetzt, vielleicht mache ich mir das auch drauf, außen drauf so, Hashtag Idealfahrer.
Oh, nee. Ja.
Ich bin die Benchmark.
Und dann stehst du auf dem Fahrradweg. Oder?
Und dann wundere ich mich, warum die Reifen zerstochen sind. Ja, nee, aber das beschäftigt mich, ich freue mich. Deswegen, wir müssen dann demnächst auch mal über die Kfz-Haftpflichtversicherung und alles sprechen. Und warum das vielleicht auch bei dem einen oder anderen Auto teurer ist, als, ne, obwohl ich jetzt ein guter Autofahrer bin, warum ist das dann so teuer bei dem, na, weißt du, wie ich meine? Also vielleicht kann man da ein bisschen.
Ja, es gibt ja so Telematiktarife, die wirklich dein Verhalten einpreisen. Aber grundsätzlich sagt man halt, ne, wer fährt so ein Auto und was ist da für ein Risiko mit verknüpft? Mit dieser Gruppe Menschen, ne? Versicherung geht ja oft über das Kollektiv, über die Gruppe der Versicherten.
Ja, das sind die BMW-Fahrer halt scheinbar ein Problem.
Wobei ich weiß nicht, ob du da in der Richtung 7er BMW, ob du dann noch in der Risikogruppe bist. Ich glaube, das war eher so der 316i damals so. Ne?
Ja. Ja. Das stimmt.
Demnächst. Ja.
Das bewegt mich gerade.
Ja, darf ich sagen, First World Problems.
Ich weiß.
Ich weiß nicht, ob ich noch in die Tiefgarage passe.
Es sind Gedanken, die ich mir mache. Verurteilt mich.
Zum Zweitwagen. Ich hätte es aber auch gedacht, du hast doch auch einen Sohnemann, oder nicht? Das ist jetzt so Richtung Lastenrad oder was? Ist nicht so deine Welt? Zu spießig oder was?
Ja. Du, kann jeder machen, wie er will. Meine Welt ist es bisher nicht, nee. Außerdem kann er jetzt selbst Fahrrad fahren.
Ach so, ja.
Was auch in München. Was soll ich denn rumkutschieren?
Okay, na, Respekt.
Ja, wir sind ja nicht in München, wir sind ja in einem Vorort mittlerweile.
Ach so, na gut. Ja, ich finde diese Lastenradnummer tatsächlich recht lustig. Also ich habe eins in der Garage stehen.
Aha.
Und das macht echt Laune,
ja,
muss ich sagen. Vor allen Dingen auch für die Kids. Man kann da ja so ein Regenverdeck drauf machen, aber ja, ohne Verdeck haben wir dann morgens immer auf dem Weg zur Kita oder Schule. Ich habe gesagt, komm, wir fahren heute Cabrio. Und dann sind wir da rein und dann mit Sonnenbrillen und so. Das ist immer gute Laune angesagt.
Ja, das glaube ich. Ja, vielleicht kommt das noch. Ich brauche überhaupt erstmal ein Fahrrad. Ich habe kein Fahrrad, kein Witz. Ich habe einen E-Scooter, aber ich habe kein Fahrrad.
Ach.
Ja. Der Einzige, der ein Fahrrad hat, ist unser Sohn. Meine Frau hat auch kein Fahrrad.
Wie fahrt ihr denn mit dem?
Ja gut, ich jogge dann da halt, ne? Also,
ach so.
Oder lauft er noch, der ist jetzt noch nicht so schnell, aber bald wird er relativ schnell sein. Ich habe ja auch gesagt, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann kauft der Papa sich auch ein Fahrrad. Und an dem Tag, wo er das erste Mal Fahrrad fährt, bleibt er dann so stehen und sagt, Papa, jetzt musst du dir auch ein Fahrrad kaufen.
Ja. Da kommt das nächste First World Problem. Dann kaufst du dir ein Fahrrad, was du dich nicht traust, irgendwo abzuschließen in der Stadt.
Nein.
Ne?
Ja. Und da kommt es ja dann auch wieder drauf an, ne? Welches Schloss und also. Jetzt lass uns mal über das Thema der heutigen Folge sprechen. Wir haben ja versprochen, wir werden das Thema aufgreifen nochmal, weil ich es nicht ausgewählt habe in der letzten Folge. Nämlich Aufsichtspflicht der Eltern. Eltern haften für ihre Kinder. Ja. Hat jeder schon mal gelesen, wahrscheinlich eher so nicht nur ein oder zweimal, sondern so tausendmal auf Kinderspielplätzen, bei irgendwelchen Baustellen, sonst irgendwo. Mhm. Und wir wollen heute mal aufdröseln, ist das denn wirklich so? Und der Timo hat da natürlich wieder sehr viel Ahnung aus der Praxis. Deswegen, Timo, direkt mal erstmal so pauschal. Ich weiß, pauschal ist immer schwierig, aber mal pauschal die Frage an dich, stimmt das denn überhaupt immer? Eltern haften für ihre Kinder, wenn das auf so einem Schild steht.
Ich überlege gerade, wie ich den Spannungsbogen aufbaue. Also ich habe mir hier auf meinem Monitor habe ich mir so ein bisschen tatsächlich so Hardcore-Gesetzestexte einfach mal hingelegt.
Können wir da noch später mit reinnehmen.
Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mal einen Satz lese, könnte man meinen, es wäre so.
Man könnte vielleicht meinen.
Vielleicht kommen sogar daher die gelben Schilder am Bauzaun. Ja. Ist schon...
Also mich hält es kaum auf dem Stuhl, Timo.
Also guck mal, also wir gehen mal rein in 832 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Da steht... Absatz 1. Wer Kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, also wenn ein Kind zeugst, du bist Eltern und du bist dann eben aufsichtspflichtig, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen körperlichen Zustandes, da geht es dann um Menschen, ne, die in der Entwicklung entsprechend noch kindlich sind, noch nicht, wo man nicht sagen kann, erwachsen, der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. So. Und da steckt tatsächlich, wahrscheinlich könnte man, ich habe ja jetzt selber kein Jura studiert, ich habe Versicherungswesen studiert, aber da steckt juristisch so viel drin, diesen Satz könntest du wahrscheinlich über eine Doktorarbeit auseinandernehmen.
Ja, locker. Also ich habe ja Betriebswirtschaft und Recht studiert, tatsächlich. Also ich habe damals im Studium so 14-seitige Dinge dann geschrieben, wo es dann so irgendeinen Fall gab, ne, und Schadensersatzanspruch, ist der vorhanden oder nicht? Was ist die Anspruchsgrundlage? Ne, und dann hangelst du dich durch die Gesetze durch und schreibst da halt vier Stunden lang in der Prüfung so ein Bums. Also ich weiß gar nicht mehr so rückblickend, wie ich das, warum ich mir so angetan habe. Ne?
Ja. aber das ist vielleicht. Ich sage ja immer, Schaden macht so richtig Spaß, da kann man sich so richtig dran abarbeiten. Man muss schon so ein bisschen so dieses Nüsse sammeln, wie so ein Eichhörnchen und Nüsse knacken. Das muss man schon so ein bisschen drin haben. Am Ende ist es immer so ein kleines Rätsel, ne?
Also es war schon interessant, weil man kann sich ja dann so von Gesetz zu Gesetz angeln, so ein bisschen, ne, wo du dann weißt, okay, wenn das der Fall ist, dann spielt das jetzt noch eine Rolle, dann ist das Gesetz noch relevant und am Ende baust du hier dir das komplette Puzzle zusammen.
Genau. Wenn du jemanden natürlich hinter Gitter bringen willst oder irgendwie deinen Anspruch begründen willst, dann würdest du ja alles Erdenkliche raussuchen, wonach du ihn irgendwie verknacken oder haftbar machen kannst. Ja, da kann natürlich verschiedene. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, wie so im Straßenverkehr Haftung des Fahrers eines Kraftfahrzeuges plus sein persönliches Verschulden, wenn er dann darüber hinaus was falsch macht. Also zwei unterschiedliche Anspruchsstränge, die ich da, derer ich mich bedienen würde. Aber lass uns zurückgehen auf die Eltern. Also als Eltern habe ich für gewöhnlich ja die Sorgfaltspflicht, ne, für meine Sprösslinge. Und konkret aber die Aufsichtspflicht, die hängt gar nicht daran, ob ich jetzt Eltern bin oder nicht, sondern ob ich in dem konkreten Moment die Aufsicht für mein Kind hatte oder nicht. Also nirgendwo im Gesetz steht drin, einfach nur weil es dein Kind ist, haftest du für das Verhalten des Kindes. Hm. Das gibt es nicht. Okay? Die Frage ist also, in dem Moment, wo ich die Aufsicht über das Kind habe, ob ich dann gegebenenfalls hafte. So. Und jetzt stand da ja so drin, wer verpflichtet ist, die Aufsicht, der Aufsicht Genüge zu tun, der haftet, wenn diese Person einem Dritten widerrechtlichen Schaden zufügt. Jetzt steht im Satz 2 aber, diese Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtspflichtverletzung entstanden sein würde. So, und das ist letztendlich alles, was es gibt. Ich versuche es mal ganz klein wieder zu machen. Mein Sohn verursacht einen Schaden. Dann steht nirgendwo im Gesetz, nur weil es dein Sohn war, Timo, musst du jetzt diesen Schaden bezahlen. Es gibt also zwei Ideen, die man haben könnte. Erstens, kann ich bei dem, als Geschädigter, kann ich bei dem Schaden verursachenden Kind, also jetzt in dem Fall bei meinem Sohn, kann da jemand einen Anspruch geltend machen? Gibt es einen eigenen Paragraphen zu, der genau regelt, unter welchen Bedingungen haften eigentlich Kinder für Schäden, die sie verursachen. Und der zweite Strang ist, haben die Aufsichtspflichtigen, also nicht die Eltern, sondern die Aufsichtspflichtigen, in dem Moment ihre Aufsichtspflicht erfüllt oder nicht? Ich kann ja auch die Aufsichtspflicht qua Vertrag oder qua Absprache, ist quasi auch ein Vertrag, ey Basti, ich muss mal ganz kurz rein, ich habe irgendwie Nudeln auf dem Herd, kannst du mal kurz mit auf meinen Sohn aufpassen? So, da wäre schon die Frage, übernimmst du in dem Moment die Aufsichtspflicht oder ist das noch nicht so eine vertragliche, da wird es auch schon wieder knifflig, aber ich will darauf hinaus, in dem Moment, wo ich per Absprache jemandem anderen die Aufsicht übertrage und je eher das natürlich jetzt eine Person ist, die, ich sag jetzt mal, Kind im Krabbelalter, wo du dann aufpassen müsstest, dass er nicht auf die Straße krabbelt, ja, wäre das sicherlich eine aufsichtspflichtige Übertragung. In dem Moment, wo es der Achtjährige ist, der auch mal ruhig eine halbe Stunde einfach so vom Haus spielen kann, ist es vielleicht noch keine vertragliche Aufsichtspflichtübertragung. Was anderes ist es sowieso, wenn die Kinder in der Schule sind, im Schulbetrieb oder so, dann geht die Aufsicht tatsächlich, ne, auf die Schule, auf das Lehrpersonal und so weiter über. So, heißt aber, wir schweifen immer so ab. Ich weiß nicht, ist das gut, ist nicht gut, schreibt mir die
Kommentare. Aber diese Randgeschehen sind wichtig. Zur Einordnung, also ich glaube, da ist uns niemand böse. Weil es zeigt die Komplexität und es zeigt auch, wie viele Punkte man eben kennen und beachten sollte am Ende des Tages. Und wenn einem mal so ein oder zwei Ausschweifer dafür sorgen, dass der ein oder andere einen Impuls bekommt, ja, da mal nachzugucken oder vielleicht mal die Haftpflicht zu checken oder wie auch immer, ja, dann haben wir doch unser Ziel schon erreicht.
Genau. So, und was wir aber jetzt haben in dem Satz 2, ohne dass es drinsteht im Gesetz, ist schon was ganz Relevantes. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, wer muss eigentlich welchen Beweis bringen. Mhm. Also es ist schon so, wenn ich jetzt die Aufsicht habe für mein Kind verursacht einen Schaden, dann reden wir gleich darüber, kann der Geschädigte direkt bei meinem Kind Schadenersatz geltend machen. Reden wir gleich drüber. Kann der Geschädigte in dem Moment bei mir Schadenersatz geltend machen? Das hängt eben davon ab, ob ich meine Aufsichtspflicht Genüge getan habe oder nicht.
Ja.
Und dadurch, dass das so im Gesetz steht, heißt das zwischen den Zeilen, ich habe aber auch schon die Beweislast dafür, dass ich meiner Aufsichtspflicht Genüge getan habe. Also da steht drin, ne, derjenige, der die Aufsichtspflicht hat, der haftet für den Schaden. Ne, die Ersatzpflicht tritt nicht ein. Das heißt, in dem Moment muss ich beweisen, ich habe aber doch alles richtig gemacht. Das heißt, erstmal kippt der Peter schon so ein bisschen in meine Sphäre als Vater. Aber, und dann geht's drauf, wieder auf die einzelne Situation, auf den Einzelfall und auf die konkreten Umstände, was ist überhaupt passiert und hätte ich es überhaupt verhindern können? Also das steht ja auch drin, ne? Wenn der Schaden nicht auch bei sorgfältiger Aufsichtsverletzung passiert wäre. Das ist zum Beispiel das Beispiel, wir sprachen eben darum, du joggst, dein Sohn fährt Fahrrad. Ja? Alles ist Korrekt. Der Bürgersteig ist breit genug, es ist Platz und so weiter und die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, hör mal, kannst du doch den Kleinen in dem Moment nicht Fahrrad fahren lassen. Ja. Der ist ausgeschlafen, der hat gegessen, der hat so. Und dann fährt er da und der macht das auch eigentlich immer super. Aber genau in dem Moment, weiß ich nicht, ist er abgelenkt und er guckt irgendwie oder sagt irgendwas und macht einen Schlenker und prallt halt gegens Auto oder fährt irgendwie einem anderen gegens Bein und der verknickt sich blöd und es kommt jemand zu Schaden. Keiner kann ja von dir verlangen, dass du immer zu 100% an dem Kind klebst und alles verhindern kannst. Also natürlich, auch da wieder, je nachdem, wie trubelig die Situation ist, kann es sein, dass der Anspruch an deine Aufsichtspflicht größer ist, dass du besser reagieren musst, dass du intensiver aufpassen musst. Aber wenn du direkt daneben läufst, wenn du auch sagst, hier, bitte Abstand halten, da vorne steht ein Auto, ja, und er macht das auch, aber genau in dem Moment macht er irgendeinen Schlenker, warum auch immer, und du konntest es in dem Moment nicht verhindern, dann kann es sein, dass du deine Aufsichtspflicht nicht verletzt hast. So. Was passiert denn eigentlich, wenn das Kind nicht haftet? Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und wenn du deine Aufsichtspflicht Genüge tust, also auch nicht haftest?
Ja, dann hat derjenige, der geschädigt wurde, Pech gehabt.
Richtig. Dann hat er schlicht und ergreifend keinen Schadenersatzanspruch.
Ja.
So. Dafür gibt es ja dann auch zum Beispiel so Sachversicherungen, die dann so ein Auto Vollkasko, aber natürlich, das ist dann der Ärger, ne? Schadenfreiheitsrabatt, Selbstbeteiligung. Genau.
Beziehungsweise, vielleicht können wir das einfach mal als Leistungsbaustein jetzt an der Stelle mal kurz einfließen lassen. Außer du ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus will. Also du willst ja später an anderer Stelle erwähnen. Es sei denn, deliktunfähige Kinder wären mitversichert, wenn es jetzt mal ein Beispiel von unserem Sohn gehen würde, oder?
Was sei denn? Worüber reden wir gerade?
Naja, wenn ich die die Situation jetzt die folgende wäre, Kinder können ja per se, oder die sind deliktunfähig unter 7 Jahren. Und im Straßenverkehr bis zum 11. Lebensjahr, ne?
Vollendung des 10. Ja.
Vollenden des, also, ja.
Aber genau. Da reden wir gleich nochmal isoliert drüber, ja?
Okay, genau.
Kind haftet nicht, ja?
Mhm. Genau, das Kind haftet nicht, weil einfach Gesetz. Mhm. Und ich habe die Aufsichtspflicht nicht verletzt. Mhm. Aber ich habe eine Haftpflichtversicherung, die auch leistet für Schäden verursacht durch deliktunfähige Kinder.
Und während ich dir zuhöre, denke ich so, mein Gott, unsere Welt ist wirklich kompliziert. Wie soll das jemand verstehen? Also was steckt dahinter? Ja. Menschen, die in der Haftpflichtversicherung arbeiten, besonders im Schadenbereich, die sagen gerne, die Haftpflichtversicherung ist die Königsdisziplin bei den Versicherungs. Ja, sagen aber genauso die Kolleginnen und Kollegen, die im Sachbereich arbeiten, von ihrer Sparte. Also jeder brennt natürlich für seine Sparte. Aber warum ist das so? Also machen wir es nochmal einfacher. Hausratversicherung, es brennt. In den Bedingungen steht drin, wenn es brennt, bezahlen wir deinen Schaden. Versicherungsschutz, sprich Deckung, ist gegeben. In der Haftpflichtversicherung hast du 2 Dimensionen. Du hast einmal die Dimension der Deckung. Also, lieber Basti, du bist Familienvater. Du hast ein Kind. Okay, wenn ihr aufgrund von Schadenersatzforderungen in Anspruch genommen werdet, sind wir als Versicherer dafür da, berechtigte Ansprüche zu bezahlen, unberechtigte Ansprüche abzuweisen, abzulehnen, dann ist das Versicherungsversprechen, das ist die Deckung. So, aber da steckt schon drin. Berechtigte Ansprüche werden bezahlt, unberechtigte Ansprüche werden abgelehnt. Das heißt, die Versicherungsleistung ist, dass nicht bezahlt wird. Die Versicherungsleistung ist, dass der Partei, die Geld von dir oder deinem Sohn haben will, dass ihr klar gemacht wird, pass mal auf, der Basti hat nichts falsch gemacht. Es gibt kein Geld. Nimm deine eigenen Versicherungen in Anspruch, deine Unfallversicherung oder deine Kaskoversicherung oder deine Hausrat oder deine Wohngebäude oder was auch immer, wenn du dafür Versicherungsschutz dir selber eingekauft hast. Aber ein Schadenersatzanspruch ist nicht gerechtfertigt. Warum ist er nicht gerechtfertigt? Weil die Haftung nicht gegeben ist. Und die Haftung, die resultiert entweder aus vertraglichen Konstellationen, die aber in der Privathaftpflicht nicht, in der Regel nicht gedeckt sind, oder aus gesetzlichen Konstellationen. Ne? Also deshalb, also deckt die Haftpflicht gesetzliche Schadenersatzansprüche. So. Ich glaube erst nicht, konnte man das nachvollziehen? Also Haftpflicht, Deckung und Haftung ist immer zu prüfen. Und auch wenn die Haftpflichtversicherung zahlt, sagt, es ist nichts zu bezahlen, besteht trotzdem Versicherungsschutz. Also dieser Mythos, die zahlt nicht, heißt nicht, dass sie ihren Job nicht macht. Genau das ist ihre Aufgabe. Ja, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, die würde alles bezahlen, obwohl du nicht dafür haftest, das wäre total bescheuert.
Das würde also, ja auch Versicherungsbetrug Tür und Tor öffnen.
Natürlich, das wäre überhaupt nicht versicherbar, das geht ja gar nicht. Ne?
Ja.
Da könnte ich zur Versicherung hier sagen, ich habe dem Basti eben versprochen, der kriegt 10 Euro von mir. Ja, alles klar, überweisen wir ihm. Aber geht ja nicht, ne?
Ja, nee, klar. Ja, deswegen, also es hat alles seinen Sinn irgendwo, aber es ist halt leider nicht unkomplex. Es ist leider umfangreich und du kannst das dem Laien ja auch gar nicht abverlangen. Ja, das alles zu wissen. Ich meine, der Sinn des Podcasts ist genau hier ein paar Fragezeichen weniger am Ende des Tages zu haben, bei allen, die zuhören und eventuell dann vielleicht in Zukunft mal die ein oder andere sinnvollere Entscheidung treffen zu können, wenn man mal in so einer Situation ist. Aber klar, vollumfänglich, ich meine, müssen auch wir beide, sag ich mal, als Profis sagen, ganz, dass so in einer Person sich alles vereint, was an Wissen oder was man beachten muss, keine Chance.
Also sage ich dir auch ganz ehrlich, Real Talk, den Anspruch habe ich auch gar nicht. Also mein Anspruch ist, so ein Basisverständnis zu haben und wenn ich einen Fall bekomme, die richtigen Fragen mir zu stellen und im Zweifel auch nochmal nachzulesen oder nochmal mit einem Kollegen, Sparring, wie siehst du das? Ja. Wie würdest du es beurteilen? Weil gerade in jetzt auch Verkehrshaftungssituationen oder Privathaftpflicht, da ist ja auch viel subjektiver Eindruck und auch Beweislastfragen etc. Und wie war der tatsächliche Geschehensablauf? Nur weil etwas so geschildert wird, muss es ja noch nicht die Realität sein. Und also das ist ganz vielschichtig. Ja. Das heißt, da gibt es eigentlich nicht immer unbedingt die eine richtige Meinung, sondern da muss man im Zweifel sich richtig reinarbeiten, reingraben, um dann eine gute Entscheidung fällen zu können. Genau.
Jetzt gehen wir nochmal zurück.
Ja, genau. Ich habe auch gerade so gedacht, mein Gott, sind wir so verschachtelt unterwegs, kann man uns folgen? Ich bin mir nicht sicher. Einen Gedanken hatte ich aber noch, als du so sagtest, mein Gott, wie soll man das verstehen? Wenn du mich fragst, Retalk, eigentlich wäre so eine Basisbetankung, Versicherung, eine Basisbetankung Kapitalanlage, eine Basisbetankung vielleicht sogar auch, ey, was passiert eigentlich, wenn ich heirate oder wenn jemand verstirbt, Vorsorgethemen, sowas müsste eigentlich wirklich mal in den Schulen irgendwie Thema sein, finde ich. In irgendeiner AG oder irgendwas.
Ganz, ganz ehrlich, alle, die zuhören, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das Thema ist auch viel vielschichtiger, weil ich vor 2 Jahren hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, muss in die Schulen rein. Finanzbildung, Versicherung, muss alles da rein. Jetzt bin ich aber eher so, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass du tendenziell einfach fast alles, was du in der Schule lernst oder lernen solltest, solange du den Kontext oder nicht verstehst, wofür du es brauchst, du es einfach nicht annehmen wirst. Ja? Deswegen hast du ja auch den Fall mit Mathe, du verstehst du gar nicht bei Lehrer A und Lehrer B, es geht ums gleiche Mathe, plötzlich checkst du es, ja. Weil er es halt vielleicht anders erklärt hat und ne, guck mal, jetzt wird das auf einmal realitätsnah dir näher gebracht, wie auch immer. Ja, also nur, dass das Thema an sich in die Schule kommt, löst es das Problem nicht. Das will ich eigentlich damit sagen, sondern es kommt auch darauf an, wie das Thema dann rübergebracht wird.
Du hast doch ständig einen guten Draht irgendwie in Ministerien oder was zum Bundestag. Ja. Kannst du nicht mal beim
das Problem, Bildung ist halt leider nicht Sache des Bundes, sondern der einzelnen Länder.
Der Länder, ja.
Und dadurch wird das Ganze halt leider sehr, sehr komplex, ja, du kannst das nicht von oben einfach reingießen. Das heißt, am Ende des Tages, egal wie du es drehst, brauchst du für verschiedenste Lebensbereiche eine gewisse Eigenverantwortung. Weil wo hörst du auf? Also wo fängst du an, wo hörst du auf? Da sagst du jetzt Finanzen, Versicherung, ja, was noch? Ja, Ernährung wäre auch gut, ne? Die Leute ernähren sich ja zum großen Teil echt mies. Stimmt. Ja, dadurch werden viel mehr Krankheitskosten verursacht als nötig. Ja, wäre auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, das gab es sogar früher mal, ne? Ist auch so Kochen und so, keine Ahnung, aber
ja, ich glaube,
das ist heutzutage ist das gar nicht mehr so ein Ding.
Ach, da sieht man auch. Ich rede mich hier immer um Kopf und Kragen. Früher gab es bei uns, ich war auf der Realschule, bevor ich dann danach noch Richtung Studium mich durchgekämpft habe. Und auf der Realschule gab es so Hauswirtschaften als AG. Genau. Und ich hatte aber ehrlicherweise nie so Lust auf Kochen. Ich habe mich dann immer zum Nachtisch bereit erklärt. Und früher bei meiner Oma, weißt du, was ich geliebt habe? Kuchenform aus. Ja, ja. Kuchenform aus. Und ich habe als Nachtisch immer Kuchenteig gemacht und durfte man natürlich nicht zu viel von essen. Nein. Eier und so.
War aber auch egal, aber haben wir trotzdem immer gemacht.
War beliebt. Schön mit Vanillezucker und so. Ja. Okay, zurück zum Thema. Wo waren wir denn eigentlich? Mein Gott, sind wir abgebogen. Also die Aufsichtspflicht hatten wir, Deckung, Haftung hatten wir. Wir haben gesagt, ne, ich hafte niemals einfach nur, weil es mein Kind ist, sondern ich muss etwas falsch machen. Es wird dann erstmal auch schon, ich muss mich entlasten. Ich muss sagen, ich habe meine Aufsichtspflicht Genüge getan. Ja.
Kann man da nochmal kurz drüber sprechen? Weil, also, das ist ja wieder so Juristendeutsch. Ne? Das ist so, du hast deine Aufsichtspflicht Genüge getan. Das ist so, so. Okay. Was heißt das verdammt nochmal auf Deutsch?
Mach's konkret.
So, Fakt ist, damit kann niemand was anfangen. Ja, so. Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Basti, kommt halt auf den Einzelfall an. So, und dann muss man das individuell bewerten. So, bumm, fertig.
Ja, super. Aber am Ende ist es das. Guck mal, ich gehe nochmal richtig rein. Wir hatten es ja eben schon mal, du hast jetzt von mir aus ein 6 Monat altes Kind. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Krabbeln die schon?
6 Monate.
Wahrscheinlich. Irgendwie so. Also wir nehmen ein Krabbelkind.
Muss er dann nicht.
Ne, ich weiß, okay.
Ich weiß es nicht.
Meine sind natürlich übertalentiert, ist klar. Nein, von mir aus auch. Wir nehmen ein Krabbelkind. Also es hat noch einen Schnuller, das hat noch eine Pamper und das redet auch noch nicht, außer Gagagaga, aber krabbelt halt.
Ja.
Ja, so ein Kind kannst du keine Sekunde unbeaufsichtigt auf dem Bürgersteig neben der Straße sitzen lassen. Ist doch völlig klar. So. Ja. Aber hingegen, ein 7-8-Jähriger, der darf auch mal mit dem Fahrrad alleine ins Dorf fahren, wenn er dann Fahrrad fahren kann und mal Brötchen holen oder so, So, das heißt, den muss ich nicht permanent beaufsichtigen. Dann kommt es aber auch darauf an, wie ist die Situation? Wohne ich an einer Bundesstraße oder wohne ich an einem Wendehammer, wo Spielstraße? Also es kommt wirklich auf die Situation an, auf die Gefährdungssituation. Und es kommt darauf an, wie es auch mein Kind entwickelt. Also was kann ich ihm zutrauen? Ja? Wenn ich jetzt einen habe, der, weiß ich nicht, sobald er ein Feuerzeug sieht, die Lust in den Augen hat, irgendwas anzuzünden, und er hat das auch schon 2-3 Mal oder auch einmal gemacht, dann ist meine Sorgfaltspflicht, eine andere sicherzustellen, dass der nicht wieder irgendwie ein Feuerzeug mit rausschmuggelt, als wenn er da gar keine Affinität für hätte.
Hast du irgendwie die Möglichkeit, dass so eine Art Praxisempfehlung auszusprechen? Ich weiß, das ist wahrscheinlich super schwer, aber was könnte helfen, generell dieser Sorgfaltspflicht oder dieser Aufsichtspflicht nachzukommen? Gibt's da vielleicht irgend so ein Mindset, irgendwie sowas, keine Ahnung, so mach nix, was ich nicht auch machen würde, ne? Also irgendwie so, wo man so rangehen könnte und sagt, hey, wenn die Situation so und so ist, dann guck vielleicht doch, dass du lieber einen Ticken mehr in deine Richtung lehnt, und du, weil am Ende, du hast ja gesagt, musst du es beweisen. Hast du da irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst?
Ich denke gerade, während du fragst darüber nach, was ich auch für Situationen habe. Also zum Beispiel bei meinen Kids ist so, denen vertraue ich grundsätzlich schon, dass sie so ein Feeling haben für, wo bauen die gerade Mist und wo nicht. Also wenn zum Beispiel, wir haben ja Nachbarn, die haben so Johannisbeeren vom Haus. Und da ist halt der Deal, die Kinder, wenn die was pflücken wollen, sollen sie fragen. So, dann gehen die da klingeln und dann dürfen die da pflücken. Dann würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht alle paar Sekunden gucken, sondern vertraue ich drauf, dass die da jetzt von mir aus auch 10 Minuten Johannisbeeren pflücken. Warum? Weil die aber auch noch nie irgendwie mit Steinen irgendwie ein Auto verkratzt haben oder irgendwie so Mist gemacht haben, wo man es sagt, ne? Insofern, es ist, also,
schwierig,
jeder von uns hat ja so ein Bauchgefühl, so wann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Also ich sag mal, auch da wieder, wir haben ja in einer Podcast-Folge vorher mal über so einen idealtypischen Fahrer gesprochen im Straßenverkehr. Eigentlich ist es doch da so ähnlich. Mal angenommen, du wärst entspannt und konzentriert bei der Sache und nicht abgelenkt, darauf will ich hinaus. Also in dem Moment, wo du natürlich abgelenkt bist, hast du vielleicht aber mal angenommen, du bist entspannt und mit vollem Bewusstsein bei der Sache. Was würdest du deinem Kind zutrauen? Wie lange? Wann geht es los, dass du so denkst, so unwohl, jetzt habe ich aber mal Interesse, was macht der gerade oder die, jetzt würde ich mal gucken wollen. Ja, so. Da würde ich so gefühlt sagen, das ist schon so diese Weiche. Aber ich kann es nicht konkreter machen, weil es hängt halt vom Kind ab, von der Situation ab, von der Vorgeschichte.
Also, aber was ich jetzt gerade rauslese, ist so, dass genau dann, sag ich jetzt mal, Verhaltensweisen des Kindes aus der Vergangenheit eine große Rolle spielen.
Total.
Und das ist ja dann das, was man vielleicht in dem Moment wissen sollte, zu sagen, hey, okay, mein Kind fährt die Strecke, weiß ich nicht, jeden Tag, ne? Ja. Seit so und so lange. Ja, es ist noch nie was passiert. Und keine Ahnung, wir waren auch schon zigmal mit dabei. So, also das quasi das Verhalten aus der Vergangenheit eine große Relevanz haben wird, was dann eine mögliche Beweisführung angeht, um sich selbst irgendwie zu entlasten.
Ja. Und es spielen auch Dynamiken eine Rolle. Es ist was anderes, ob mein Kind alleine irgendwo ist oder mit den Rabaukenfreunden. Ja, da gibt es Freunde, die sind halt auch entspannt. Da weiß man ganz genau, alles klar, die vertiefen sich jetzt in irgendein Lego-Spiel. Ja? Ja. Und andere, da ist Lego uninteressant. Und das garantiert so, dass die gleich mir die Flex aus der Werkstatt schleppen und überlegen, wie kriegen wir da jetzt Strom drauf? So, anderes Thema. Also gleicher Sohn, aber je nachdem, wer zu Besuch ist, andere Situation. Ja. Und dieses Bauch, aber das habe ich ja, das Bauchgefühl. Ja. Ne? Wo ist unser Besuch auch entspannt und wo ist was, wo man immer denkt, okay, da gucke ich etwas engmaschiger.
Ja, da können wir vielleicht auch mal einen Schadensfall aus meiner Kindheit analysieren, wo ich dann, ich sag mal so, nicht unbedingt mit den Traum-Spielkameraden unterwegs war, die sich meine Eltern mir gewünscht hätten und wir dann so eine Aktion hatten, wo ich dachte, ich wandere am nächsten Tag in den Knast und die Cops holen mich aus der Grundschule ab. Kein Witz, also war ich fertig damals. Das nehmen wir mal mit auf, erinnere mich dran in einer der nächsten Folgen. Oh, da kommt er, ich schwitze schon, wenn ich dran denke.
Ist er denn folgenfüllend? Sonst würde ich jetzt den 828 nochmal etwas kleiner machen. Das ist nämlich der Paragraph, wo geregelt ist, wie Kinder überhaupt haften.
Ja. Ja, wobei, vielleicht kann man es da anschließen, weil das passt vielleicht ganz gut.
Ja, du hast ja sogar schon so angeteasert, ne? Also du hast eben gesagt, Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres haften einfach gar nicht für ihr Verhalten. So. Und genau das, ne? Ich habe ja gesagt, ich habe hier mal ein paar Paragraphen mitgebracht. Also der 832 BGB regelt die Aufsichtspflichtverletzung, ne? Oder das Verschulden des Aufsichtspflichtigen. Der 828 regelt das Verschulden von Kindern, also die Deliktfähigkeit. So, und da steht halt drin, Absatz 1, wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Punkt. So, ne? Das heißt, so ein kleines Kind haftet selber nicht. Kann ich nicht in Anspruch nehmen. So, wer das 7., aber nicht das 10. Lebensjahr vollendet hat, das hast du eben auch angesprochen im Kontext Verkehr, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, Schienenbahn oder Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Das gilt nicht, wenn die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde. Interessant. Also der 5-Jährige kann sogar vorsätzlichen Schaden verursachen, er haftet trotzdem nicht. Vorsatz heißt mit Wissen und Wollen, ja, die schädigende Handlung. Jetzt ist aber die Sache, warum ist das denn so?
Ja, war wahrscheinlich so das Schuldbewusstsein ist auch irgendwie noch nicht so ausgeprägt ist.
Genau, der ballert gar nicht, dass er da einen Schaden verursacht.
Ja. Ey, da könnte man doch so eine richtige kriminelle Bande von 5-Jährigen, könnte man so organisiertes Verbrechen mit 5-Jährigen.
Ja, im Strafrecht ist das ja nicht anders, da werden ja zum Teil leider Minderjährige eingesetzt. Ne? Wenn das,
das finde ich natürlich nicht lustig, ne? Also das darf natürlich nicht sein, aber du weißt, was ich damit ausdrücken wollte. Okay, weiter.
So, und wir kommen jetzt gleich nochmal auch genau auf den Punkt, ne? Einsicht und Verschulden. Im Paragraph 3 wird es gleich eine Rolle spielen. Aber der Gesetzgeber sagt, bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres möchte ich diese Fragestellung nicht diskutieren, ob da jemand vorsätzlich handelt oder nicht, ob er das versteht, was er da macht oder nicht. Wir unterstellen, nein, tut er nicht.
Können wir das mal kurz konkretisieren? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres. Was heißt das denn jetzt? An dem Tag, wo derjenige
8 wird. Wenn
er 7 wird, nämlich.
Wenn das 7. Lebensjahr vollendet ist.
Das also, heißt, wenn du jetzt 7,5 bist du da raus.
Dann würde man schauen müssen, wie ist das Kind entwickelt, was hat er für eine Schuldfähigkeit, für eine Einsicht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. So, aber warum ist es denn jetzt so, hier Kraftfahrzeug, Schienenbahn, Schwebebahn, auch cool, dass das im Gesetz so drin steht. Ne? Also, aber
dann steht da noch Hyperloop.
Wenn es zum Mars fliegt. In der Regel sind das Situationen, die sich so bei der Teilnahme im Straßenverkehr verwirklichen. Ja, und da sagt der Gesetzgeber, das Kind muss halt, oder wenn es jünger ist als 10, dann haftet es nicht. Warum ist das so? So habe ich es mal gelernt. Es mag sein, dass es noch weitere Gründe gibt. Ich habe mal gelernt, Kinder haben ja eine Entwicklung, idealerweise. Und Kinder bis zur Vollendung dieses Alters können einfach Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht gut einschätzen. So. Und dem Ganzen zugrunde liegt der Opferschutzgedanke. Also wenn ein Kind jetzt durch den Straßenverkehr, wir hatten schon mal in einer anderen Podcast-Folge das Thema Gefährdungshaftung, also jeder, der ein Kraftfahrzeug da draußen bewegt, setzt eine Gefahr für die Umwelt. Ja? Also meine damit Mensch und Tier und alles. Ja. So. Und da will einfach der Gesetzgeber sicherstellen, wenn ein Kind durch Kollision mit einem Kraftfahrzeug zu Schaden kommt, dann soll das Kind nicht haften, qua Gesetz. Und der Kraftfahrzeughalter oder Fahrer, der soll haften, auch aufgrund der Gefährdung und nicht, ob er irgendwas falsch gemacht hat oder so. Mhm. Also das heißt, da steckt ganz stark der Opferschutzgedanke dabei. Jedes Kraftfahrzeug in Deutschland muss ja auch haftpflichtversichert sein. Das heißt, in dem Moment, wo es zu so einem Unfall kommt, ein Kind geschädigt ist, hat das Kind einen Anspruch gegen die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, die ja sehr solvent ist.
Das klang ein wenig ironisch.
Nee, meine ich vollkommen ernst. Also, okay. Also klar, wenn ich jetzt privatrechtlich Ansprüche geltend machen müsste gegen Fahrer und der hat keine Kohle, da bleibe ich in Zweifel meines Schadens.
Ja, das stimmt.
Ich habe dann einen solventen Versicherer auf der Seite, der für diesen Schaden eintrittspflichtig ist. Ja? Ich muss mich, das ist ja im Kraftfahrzeughaftpflicht Anspruch, habe ich ja noch nicht mal die Not, mich mit dem Schaden, mit der schadengegnerischen Partei auseinanderzusetzen, und ich habe einen sogenannten Direktanspruch gegen den Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer. All das hängt daran, dass man sagt, wenn bei Verkehrsunfällen Menschen zu Schaden kommen, erst recht Kinder, dann sollen sie gut geschützt sein, Opferschutzgedanke. Das steckt dahinter. Und es steht im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch so drin. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen komplizierter tatsächlich, wo du mich auch fragst, ja, mach's mal konkret, und ich werde es nicht schaffen, aber wir können versuchen, uns dahin zu arbeiten. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar gute Gedanken. Und zwar steht im Absatz 3 zu den Minderjährigen, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, also er muss älter sein als 7 oder älter als 10, wenn er im Straßenverkehr, für den Schaden, der deinem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. So, und das heißt letztendlich genau das, wenn er, also wir machen es mal ganz plakativ, mein Sohn geht jetzt nicht zur Nachbarin die Johannisbeeren pflücken, sondern der nimmt sich ein Steinchen und malt Herzen auf die Motorhaube und geht danach da klingeln und sagt, guck mal hier, wie nennen wir sie? Erika, ich habe dir ein Bild gemalt, danke, dass ich immer deine Johannisbeeren futtern darf. Das heißt, in dem Moment kriegt sie Gesichtsentgleisung und er merkt auch, Mist, irgendwie was ist jetzt nicht ganz richtig. Aber er merkt das erst durch ihre Reaktion und in dem Moment, als er gekratzt hat, gemalt hat, hat er gar nicht gecheckt, dass er einen Schaden verursacht. Das heißt, ich brauche einmal, damit Kinder, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn Kinder sich selbst schadenersatzpflichtig machen sollen nach Gesetz, dann brauche ich einmal die Komponente des Verschuldens. Also ich muss auch da wieder eine im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen. Ich muss mich falsch verhalten, platt. Und zweitens, ich muss überhaupt verstehen, dass das, was ich da gerade mache, was ich an Schaden eventuell verursache, dass ich damit ein Schaden verursache, dass ich rechtswidrig handle. Das sind nochmal zwei Dimensionen, die es zu prüfen gilt.
Ja, die natürlich auch wieder super, super individuell sind. Wollen wir es vielleicht, weil das echt komplex war, nochmal so kurz zusammenfassen, was man jetzt mitgenommen haben sollte aus dieser Folge bezogen auf das Thema Elternhaften für ihre Kinder.
Magst du oder soll ich? Traust du
dich? Ich wollte das jetzt so ankündigen und jetzt den Ball wieder an dich geben.
Muss ich oder was? Ja, gut. Aber nur weil du immer noch so ein bisschen erkältet bist, okay?
Ja, danke, unbedingt. Danke, dass du da Rücksicht nimmst. Ja.
Okay. Also, Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres haften nie. Im Straßenverkehr bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres. Darüber hinaus bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kommt es drauf an. Entwicklung, Einsicht und Verschulden zum Schaden. Und das wäre der eine Strang, wo ein Geschädigter einen Anspruch gegen das Kind direkt geltend machen kann. einfach nur, weil es das Kind ist, habe ich als Geschädigter keinen Anspruch, einfach die Eltern zum Schadenersatz zu verpflichten. Das gibt es nicht. Die Eltern kann ich nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie selber etwas falsch gemacht haben, sprich ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ja? Und da kommt es dann auch drauf an, wie war die konkrete Situation, was gibt's für eine Vorgeschichte und ist tatsächlich die Aufsichtspflicht verletzt, ja oder nein? Eine sehr subjektive Bewertung, die man da an den Tag legen muss. Grundsätzlich, ne, klar, je mehr es einen anspringt, also wir hatten eben mal gesagt, kleines Kind direkt an der Straße, ist sehr naheliegend, habe ich die aufsichtlich verletzt. Je besser das Kind entwickelt ist und je älter es ist, je mehr es sich auch frei bewegen kann, was es ja auch muss. Wir müssen ja auch unsere Fehler machen, um uns zu entwickeln und zu lernen und ne, auch mal vielleicht vom Nachbarn Ärger zu kriegen. Wir können ja die Kinder nicht nur in Watte packen. Desto eher ist es eben so, dass ich die aufsichtlich nicht verletzt habe und dann auch nicht hafte. Die Frage, wenn es schon sich so anfühlt, als wäre die aufsichtlich verletzt, ja oder nein, also dann ist es schon so, dass ich als Aufsichtspflichtiger mich entlasten muss. Aber das wird in nicht wenigen Fällen durchaus gelingen. Zum Beispiel, ja, mein Sohn jetzt, 8 Jahre alt, dass der mal 5 Minuten, 10 Minuten mit dem Fahrrad ins Dorf fährt, wäre jetzt keine Aufsichtspflichtverletzung, wenn der da unterwegs wäre. War das so in a nutshell?
Ich fand das sehr gut, Timo. Dankeschön. Mir kommt gerade noch ein Gedanke. Hat jetzt nicht per se was mit Haftung zu tun, aber ich glaube, ist allgemein super relevant, wenn man kleine Kinder hat. Man liest ja immer mal wieder von diesen, es sind wirklich Tragödien, ja, wo dann ein Kind irgendwie wirklich, wenn es ganz schlimm kommt, zu Tode kommt, weil irgendwo dann Erwachsene vielleicht doch nicht einfach aufgepasst haben, ja. Und die Aufsichtspflicht jetzt nicht, da ging es dann nicht um eine Haftung oder so, sondern die Aufsichtspflicht wurde dahingehend halt einfach, sag ich jetzt mal, verletzt. Und was ich mir zum Beispiel geschworen habe, weil ich halt nie in dieser Situation sein möchte, man kennt das ja, hey, ey, wir sind da mal wir sind mal eine halbe Stunde so, guckt ihr nach dem Kleinen und alle so, ja, machen wir. Das Problem ist, niemand fühlt sich konkret verantwortlich für den Kleinen, wenn man das so in die Gruppe reinsagt, sondern so, hey, du, Peter, du, Claudia, schaut bitte nach dem Kleinen. Ich finde, das macht so einen riesen Unterschied und kann im Zweifel einfach unglaublich wichtig sein, ja. Man kennt das ja auch so, wenn man in der Notsituation ist, ne? Irgendwo, du bist irgendwo, irgendjemand bricht zusammen, du hast erste Hilfe und du rufst so, ey, ruf mal jemanden einen Krankenwagen. Hey, jeder denkt, der andere ruft halt den Krankenwagen, ne? Sondern sagst du halt, du mit dem blauen Anorak, du ruf jetzt den Krankenwagen, ja. Das wollte ich jetzt gerade irgendwie noch loswerden, weil ist mir irgendwie wichtig, die Thematik. Vielleicht haben auch die Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein paar Tipps, was das angeht. Dann bitte unbedingt in den Kommentaren natürlich ergänzen.
Ich kenne das noch so vom Militär-Grundwehrdienst. Da war auch immer die Ansage. Da war immer eine konkrete Ansage, wer kriegt den Befehl. Da fragt auch keiner. Frag nicht der Feldwebel. Welcher Gefreiter kann denn hier jetzt mal bitte diesen Rucksack tragen? Als Gefreiter, halt Mann, Rucksack aufsitzen und wie auch immer.
Ja, war ja bei uns als Kindern schon so. Wenn meine Eltern gesagt haben, oder die Mutter dann gesagt hat, deckt mal bitte den Tisch. Ja, wir haben 3 Jungs. Ja, rat mal, wer den Tisch gedeckt hat. Ja, niemand halt. So, deswegen.
Aber eine Sache noch auch da vielleicht vom Feeling, ne? Klar, wenn ich jetzt einfach in einer Konstellation bin, man ist jetzt irgendwo beieinander und privat. Ich bin jetzt bei dir zu Besuch mit der Familie. So, und unsere Kids sind da im Garten. Und man sagt, oh, ich habe jetzt gleich nochmal ein wichtiges Telefonat. Basti, guckst du ein bisschen. Dann ist irgendwie klar, du hast die Aufsicht. Ja. So, irgendwie so. Ja. Dann würdest du auch aufpassen, da würde ich mich auch drauf verlassen. Ja. Anderes Setting, ich bin, weiß ich nicht, mit 5 befreundeten Familien irgendwie zum Campingwochenende an einem Flüsschen. Und ich sag, ich schlupfe mal gerade ins Duschhaus, bin mal eine halbe Stunde Zähne putzen, duschen. So, dann ist es dein Tipp eigentlich Gold wert. Nicht zu sagen, ich bin da mal weg. Ich habe doch gesagt, ich bin weg. Ist doch klar, dass ihr aufpasst. Sondern, dass man sich dann einen rauspickt und sagt, ne, hier Basti, tust mir einen Gefallen, guckst du bitte konkret mit auf meinen Sohn, dass dir hier nichts passiert. Und schon ist es ein anderes Commitment auch, ne?
Ja, absolut. Timo, ich danke dir. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Folge, vor allem für junge Familien.
Danke dir auch.
Hab ich selber auch nochmal einiges mitgenommen. Bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Ciao.